Heute bei «Apropos» das kulinarische Erbe der Schweiz.
Wenn man ein Nationalgericht sucht, ist es schwierig, weil die Vorzüge anders sind. Oder die Deutschschweizer würden vielleicht sagen «Hörnli mit Kaktem». Die Westschweizer würden sagen «Häglifilet», also «Filet de Perche». Aber nicht einmal dort ist eindeutig, ob sie jetzt brötelt sind oder gesotten.
Landjäger, Rivella, Zimtstängel, Klöpfer, Raclette, Aromat, Trash, ein Kalbsbrot, Wurst ohne Tomisenf. Die Schweiz ist ein kleines Land. Ein kleines Land mit einer erstaunlich vielfältigen und unterschiedlichen Küche. In der Waadt isst man Butterfass, eine gigantische Wurst. Im Bernbiet hat man gerne Hamme. Im Thurgau wird Fleischkäse serviert, im Tessiner Scheibe Mortadella di Fegato. Und jetzt sind wir erst in der Fleischtheke. Käse und Brot und Biskuit, Wein, Schnaps und Süßgetränke. Überall in der Schweiz gibt es kulinarische Spezialitäten und Ausnahmen. Gesammelt sind all diese Spezialitäten, das ganze kulinarische Erbe der Schweiz, in einem riesigen Buch, das kürzlich rausgekommen ist. Claudia Schmid, Expertin mit dem Dagi für alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, hat sich durchgelesen und gegessen. Jetzt ist sie bei uns zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler Zeitung und der Berner Zeitung. Ich heiße Philipp Lohse, meine Claudia.
Hoi Philipp.
Claudia, damit wir ein Gefühl für diesen Schinken in deinen Händen bekommen, lass ihn mal fallen.
Also er liegt jetzt in meinen Händen. 1,2 1600 Gramm.
Eieiei, das ist riesig. Geschrieben hat das wirklich grosse Buch, das du mitgebracht hast im Studio, der Paul Imhoff.
Mein Name ist Paul Imhoff. Ich bin mittlerweile in Pension und habe etwa gut 15 Jahre für die Tagesanzeiger gearbeitet oder die Media, inklusive Sonntagszeitung am Anfang. Und in den letzten 20, 25 Jahren habe ich an diesem Projekt mitgearbeitet, das kulinarische Erbe der Schweiz. Da ist jetzt ein Buch rausgekommen, wo ich quasi Zusammenfassung vom Ganzen, all die Produkte, 453 Produkte, die dazugehören, beschrieben habe auf eine andere Form, als es im Internet zu finden ist, im offiziellen Kulinarischen-Erbe.
15 Jahre hat er bei uns geschafft. Hast du ihn kennt? Hast du mit ihm zusammen geschafft?
Leider nicht. Also in der Zeit, in der Paul Imhoff da war, war ich noch nicht da. Aber ich habe immer viel von ihm gehört und ich habe ihn dann einige Jahre später, ich glaube im Rahmen eines gastronomischen Preis kennengelernt und habe lange Zugfahrt mit ihm auf dem Rückweg nur über das Essen geredet. Und ja, ich bewundere ihn schon sehr.
Er ist schon recht die Koryphäe, oder?
In ja, Thema. Kann man schon sagen.
Und er ist eben der Autor von dem kulinarischen Erbe der Schweiz. Wer hat denn der Anstoß zu diesem Projekt gegeben?
Also das war ein höchst amtlicher Auftrag vom Bund schlussendlich. Ich glaube, eine mega wichtige Figur zu diesem Anstoß war der Josef Ziadis, ein früherer PDA-Nationalrat, ein heutiger Food-Lobbyist. Und an der Expo 02 ist es irgendwie losgegangen und dann im 04 ist meines Wissens ein Verein gegründet worden, Verein Patrimoine Culinaire, also der Verein vom kulinarischen Erbe. Und auf dieser Vereinsebene haben dann eine Gruppe von Expertinnen und Experten angefangen, die Produkte zusammenzustellen, die erinnerungswürdig sind.
Das heisst, es ist wirklich ein offizielles Erbe von der Schweiz.
Genau, es ist ein offizielles Erbe. Was interessant ist, das Erbe wächst, das lebt weiter. Also wenn du jetzt ein mega krasses Produkt hast, wo noch niemand davon gehört hat, könntest du das auch eingeben auf dieser patrimoineculinaire.ch-Seite. Genau, aber es gibt gewisse Kriterien, damit du dort reinkommst.
Und die wären?
Also die wichtigsten sind sicher ein klarer Bezug zur Schweiz, obwohl natürlich viele Foodprodukte auch universellen Charakter haben. Und wichtig, sie müssen bis heute produziert und konsumiert werden. Also Sachen, die nicht mehr auf dem Markt sind, nützen in dem Sinn nicht viel.
Okay, es ist ein lebendiges Erbe. Komm, wir gehen jetzt in das Buch rein. Der Paul Imhoff geht von Kanton zu Kanton. Dass du unsere zeitlichen Kapazitäten natürlich völlig übersteigen. Wir schauen uns ein paar von den wichtigsten Produkten an. Interessant finde ich, wenn man das Buch aufmacht, ist, dass man etwas über die Vergangenheit der Schweiz erfährt, über unser rurales und landwirtschaftliches Erbe, über die Kunst, Sachen zu konservieren, auch ohne Strom. Der Paul Imhoff schreibt, dass die herausfordernde, wertvolles Lebensmittel wie Fleisch vor dem Verrotten zu retten, hat den Tisch der Welt einen kostbaren Schatz beschert. Die Pastete des kleinen Mannes, das ist ein Zitat, die Wurst. Kannst du uns durch die wichtigsten Schweizer Wursterzeugnisse führen, Claudia?
Es ist recht anspruchsvoll. Tatsächlich sind im Buch um die 70 Fleisch- und Wursterzeugnisse festgehalten. Hey, ich probiere es einfach mal mit vielleicht etwas Bekanntem. Also St. Gallo Kalbsbrotwurst, die ist sicher sehr populär. Und der Paul Imhof, ich mache jetzt auch schnell ein Buch auf, dann knistert es ja auch noch so schön. St. Gallo Kalbsbrotwurst ist eine Brühewurst und es gibt in der Schweiz natürlich wahnsinnig verschiedene Sorten von Brühe und rohen Würst. Und die weisse Brühewurst aus Kalbs- und Schweinefleisch, das definiert eigentlich die klassische St. Gallo Kalbsbrotwurst. Und ich habe jetzt gerade noch meinen Kollegen, Tim Wirth, der hier auch redaktorisch gefragt, was die beste St. Gallo Kalbsbrotwurst gibt. Und er hat mir gesagt, es gibt einen Metzger Bechinger und einen Metzger Schmid, den ich auch sehr empfehlen kann, die bis heute herstellen. Und eben, es besteht aus 50% Kalbfleisch und das Brät, wie im Buch steht, wird sehr fein geblitzt. Vor dem Erwellen gleicht die Masse einer breiigen Emulsion. Also nur mal zum Sagen, im Buch wird auf sehr, sehr engen Buchstaben über 2,5 Seiten alles dazu erklärt.
Das ist Kalbsbrotwurst, eben, wir haben ganz viele andere. Meine Lieblingswurst eigentlich, kann man sagen, der Klöpfer. Die einfachste Wurst, die es überhaupt gibt, wo ich jetzt auch ein neues Wort dafür gelernt habe. Die sogenannte Proletenforelle, habe ich noch nie gehört. Woher kommt der Klöpfer?
Der Klöpfer, die Geschichte vom Klöpfer, die steckt im Dunkeln. Ich habe mit dem Paul Imhof auch über das geredet, weil ich habe gedacht, der Klöpfer oder Servela, wie man in der Restschweiz sagt, sei total klar zuordnungsbar, das ist nicht so. Er hat dann eigentlich einen frechen Kunstgriff gemacht und den Klöpfer in Olten angesiedelt, weil im Bahnhofsbuffet, wo offenbar ein legendäres Restaurant war, hat es einen super Wurstsalat mit Klöpfen gegeben, die sich alle getroffen haben.
Vom Bahnhofsbuffet in Olten gehen wir weiter nach Westen. In der Romandie jetzt extrem viele verschiedene Wurstwaren.
Genau. Besonders wurstlastig ist sicher auch das Wattland, das extrem viel Food-Erzeugnis hat. Also Saucisson in allen Varianten. Und bekannt ist sicher die Saucisson Vaudois. Und die gibt es laut der Recherche vom kulinarischen Erbe seit dem Mittelalter. Und ich mache da eine kleine Definition. Der Saucisson Vaudois hat seinen Ursprung im Mittelalter, als man im Kanton Waadt erstmals das Räuchern und Kochen von Wurstwaren anwandte. Und der Aufstieg von dieser Waadtländer Charcuterie ist dann aber einige Jahrhunderte später gekommen, im 19. Jahrhundert.
Interessant ist auch, wenn man jetzt über die verschiedenen Wurstwaren liest, dann sieht man, dass der Unterschied auch in der Herstellung und der Art recht unterschiedlich ist, je nachdem, wo man in der Schweiz ist. Das würde Paul Imhof sehr schön zusammenfassen.
Wenn Sie schauen, von Genf nach St. Gallen wird eigentlich das Wurstbrät immer feiner. Also man hat in der Westschweiz hat man eine grobe Wurstmasse bei diesen Saucisson. Und in St. Gallen und im Appenzell mit der St. Gallen Kalbsbrotwurst oder Appenzeller Südwurst ein ganz feines Brät, das wie eine Emulsion ist. Und das sind also so Charakteristika, die sich gebildet haben, aus was für Gründen auch immer.
So viel zum Fleisch. Wir wechseln, und zwar zum Käse. Ganz so wichtig in der Schweiz. Auch beim Käse geht es ja am Schluss darum, ein tierisches Produkt haltbar zu machen. Hast du mir die besten Beispiele für Schweizer Käse?
Dort wird es wirklich ziemlich endlos auch. Das Buch ist ja so immens. Also jeden Tag, wenn ich wieder reinlese, habe ich wieder etwas Neues entdeckt. Im Moment stand ich total auf den Eintrag zum Appenzeller-Käse. Das ist nämlich eine der wenigen nicht-französischen Käsesorten, die im berühmten Larousse Gastronomique in Frankreich Aufnahme gefunden hat. Das ist also wirklich eher selten, dass über Grenzen aus so ein Eintrag möglich ist. Und genau, super bekannt natürlich auch der Gruyère, ein Exportschlager, einer der ersten Käse übrigens, wo man sehr früh auch den ganzen Käsehandel drum aufgebaut hat. Also in der Gruyère, in dieser Region im Friburgerland, haben wir einen sehr schnellen Handel aufgebaut, der weit über die enge Region rausgegangen ist. Das finde ich auch sehr interessant. Und ich bin jetzt nicht so Fan geschmacklich, aber der Emmentaler hat es natürlich auch international mit seinen Löchern extrem weit gebracht. Schmeckt aber eben sehr sanft.
Für Paul Imhof selber ist Käse auch daheim extrem wichtig.
Von all diesen Produkten, die man hier erfasst, gibt es natürlich ein paar, die man immer hat. Bei mir zum Beispiel ist Käse im Kühlschrank. Das ist mir eigentlich noch wichtiger als Butter. Die habe ich nicht immer im Kühlschrank, nur wenn ich es dann mal brauche. Aber Käse selbstverständlich, dann hat auch Öl und so und solche Sachen.
Was hast du immer im Kühlschrank, Claudia?
Es ist ein bisschen langweilig, aber ich bin auch total Fraktion Käse. Ein Teil von meiner Familie ist aus dem Kanton Fribourg, wirklich aus der Gruyère, und ich bin sehr stolze Käsekäuferin. Ich kaufe nur in einer ganzen bestimmten Fromagerie, die ich hier nicht verrate, sogar mit Gruyère ein, und Verwandte bringen mir dann manchmal. Also, lass mich nicht weiter darüber reden, meine Käsefanatik.
Ein Käsesnob. Um Brot kommt man in diesem Buch auch nicht um. Hast du mir ein paar gute Beispiele von Brot?
Genau, das kann man, glaub, mittlerweile als Kurzzusammenfassung sagen. Es geht wirklich vor allem um Käse, Fleisch und Gebäck. Dort ist die Auswahl einfach auch immens gross. Ich würde im Fall generell weniger so von Brot reden, sondern wirklich Süße. Die Schweizer, die Konfiserie-Kultur, die Bäckerei, es gibt unglaublich viele süße Backwaren. Und der Paul Imhof hat im Laufe seiner Recherche zum Buch zum Teil auch wirklich auch vergessene Gebäck- und Brotsachen gefunden. Zum Beispiel die sogenannten Sonntagspastetli, die ich nicht gewusst habe, die im Raum Basel offenbar mega bekannt war. Ist auch in den 15. und 16. Jahrhundert, wo die Reichen sich die Pastetli gegönnt haben. Und die sind sehr wichtig und verloren gegangen. Und jetzt gibt es eine Bäckerei, die die wieder herstellt.
Und was ist das genau, die Sonntagspastetli?
Das sind runde Kalbfleisch-Pastetli mit zweierlei Teig. Und es gibt im Buch ein ganzes Kapitel nur über Pasteten. Und ich habe dort sogar gelesen, dass die Römer Pasteten auch schon geliebt haben. Sie haben sie besonders gerne mit Vogelzungen gefüllt.
Fein. Und zu den Sonntagspasteten wahrscheinlich ein gutes Glas Weisse oder am Schluss nachher auch noch ein Schnaps. Alkohol spielt auch eine grosse Rolle.
Auf jeden Fall. Also vor allem, weil man ja vergisst, dass man bis ins 19. Jahrhundert ja kein Wasser aus dem Hahn hat können trinken, weil die Pasteurisierung noch nicht über die Bühne gegangen ist. Das heisst, Wasser als Genussmittel ist relativ spät gekommen. Das war übrigens Hennier, das erste kommerzielle Mineralwasser. Und sonst gibt es im Buch eigenes Kapitel über das önologische Erbe. Das wird dort wie einzeln abgehandelt. Weil stell dir vor, wenn bei jedem Kanton oder der Region Wein kommt, dann wäre das Buch wahrscheinlich 1500 Seiten schwer geworden, dick geworden. Genau. Aber es gibt natürlich super viel, also auch im Softgetränkbereich extrem tolle Sachen. Rivella, wer kennt es nicht, im Tessin gibt es ja tolle Citro. Genau. Und dann auch ziemlich abgefahrene Getränke, wie zum Beispiel Schäfer, so einen Bauernschnaps aus Genf, den ich ehrlich gesagt auch nicht gekannt habe.
Das ist ein Bauernchampagner sozusagen. Und dann macht man aus Sauser Hefe, also mit Stärke, Sauser, Stärke, Zucker und Schnaps und ein bisschen Vanille. Und lässt das gären. Und das ist dann etwa fertig, so wie nach Neujahr. Und wenn man dann das Fass anstößt, dann spritzt das schneeweiß raus, ganz schaumig. Und wegen dem zeigt man dem Schäfer, wie es aussieht, wie Geissenmilch.
Hast du schon mal gehabt?
Nein, aber ich gehe nächsten Monat auf Genf. Vielleicht gönne ich mir das irgendwo.
Ein Schluck Schäfre. Du hast vorhin schon ein paar Klassiker erwähnt, Rivella zum Beispiel. Sie haben andere Klassiker in dem Buch drin, zum Beispiel Aromat oder Matchi.
Auf jeden Fall, das macht, glaube ich, den Reiz vom Buch auch aus, dass nicht nur die uralten Bauernwürstchen sind. Persönlich sind das auch meine Favoriten, oder? Die Sachen, die mit der Industrialisierung gekommen sind, weil die mir halt auch näher sind. Man ist mit den Senoweiss-Schnittli aufgewachsen und mit dem Butterbrötli mit Aromat drauf. Ich bin eigentlich bis heute recht süchtig nach diesen Produkten. Und gerade Aromat und Senoweiss zeigt auch, wie man in der Schweiz so getüftelt hat. Also das ist ja der Erfindergeist, dass man auch die Sachen herausfinden wollte. Einfache Unternehmer zum Teil, wie eben ein Mitarbeiter, der bei Knorr dann das Aromat entwickelt hat. Also das sind alles für sich mega spannende Geschichten. Und ich finde jetzt gerade die jüngeren Industrieprodukte persönlich sehr spannend.
Interessant auch, wie du jetzt Genovese ausgesprochen hast. Ich habe mir gedacht, man sagt es so, wie ich es gesagt habe. Vielleicht hast aber du recht, keine Ahnung. Für all die, die das noch nie gehört haben, egal in welcher Variante. Was ist denn das überhaupt?
Es ist, ich sage jetzt das Wort nicht mehr, es ist ein Brotaufstrich aus Bierhefe, Salz. Es ist auch bekannt für Vitamin B. Und wie ich im Buch nachgelesen habe, ist die Paste 1955 für eine Gruppe und Soldaten auf den Markt gekommen. Und also ja, hat eigentlich einen militärischen Hintergrund. Und ich mag das Hefige sehr, aber es gibt Leute, die hassen es.
Ein bisschen die Schweizer Variante von Vegemite, oder?
Genau.
Okay. Gibt es auch so etwas, wenn du das ganze Buch durchgelesen hast, wie der Schweizer Nationalgeschmack?
Das ist eine mega schwierige Frage, weil was viele Produkte zusammenhalten, ist ja die Konservierung. Also man hat in der Schweiz viel Milch produziert und das musste man haltbar machen, also ist der Käse daraus entstanden. Und die Würste machen Fleisch haltbar. Aber das ist ja noch kein Geschmack, das ist eine Kultivierung oder eine Konservierung. Und für mich, wenn ich über den Geschmack von der Schweiz nachdenke, habe ich wie so ein Bild von Sachen, die man isst nach dem Skifahren. Also es ist immer Rahm, Butter, ja, kein Gemüse, ja, kein Salat, so die deftigen Sachen, die ich im Winter esse und die ich liebe. Ursprünglich für schwerst arbeitende Bäuerinnen und Bauern, das ist für mich so Skilager-Essen, das ist für mich eigentlich das Schweizer Essen.
Wir haben Paul Limhof auf das auch gefragt, das ist seine Antwort.
Wenn man ein Nationalgericht sucht, ist es schwierig, weil die Vorzüge anders sind. Oder? Die Deutschschweizer würden vielleicht sagen, Hörnli mit Kaktem. Die Westschweizer würden sagen, Egli-Filet, also Filet de Perche. Aber nicht einmal dort ist eindeutig, ob sie jetzt brötelt sind oder gesotten. Und darum würde ich meinen, dass das, was eigentlich alles ein bisschen verbindet, ist ein Käsefondue.
Oder Rösti.
Oder Rösti. Gibt es auch Sachen, die Exportschlager geworden sind aus dem kulinarischen Erbe?
Das habe ich ja zum Teil schon angedeutet, eben Emmentaler, wenn ich meine Tische grühe, also gewisse Käse, haben sicher weit gebracht. Ich glaube, sehr weit gebracht, auch rein etymologisch, ist das Birchenmüsli. Ich habe schon viele Leute im Ausland getroffen, wo ich gesagt habe, ich bin aus der Schweiz, haben sie gesagt, Birchenmüsli. Das ist ja eine Erfindung von einem Zürcher Arzt, der ein Sanatorium gegründet hat, ich glaube im frühen 20. Jahrhundert. Und das ist ja so der Mix aus Flocken und Milch und Beeren, die man heute überall kaufen kann. Ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Produkt, obwohl ja nie eine klare Marke interessanterweise dahinter gestanden ist. Es ist einfach der Name. Und dann hat es sich verselbstständigt.
Claudia, dein berufliches Leben besteht aus einem Grossteil darin, dass du dich mit Essen und Trinken auseinandersetzt. Jetzt hast du das Buch gelesen, als jemand, der eben professionell mit dem zu tun hat. Was hast du gelernt?
Also erstens habe ich viele neue, wunderbare Wörter entdeckt. Das ist ein Wortschatz, den ich zum Teil, gell, das ist natürlich auch regional abhängig, den ich einfach als Nordwestschweizerin nicht kennt. Also Wörter wie Gumpesel, schweinige Stöckli, Misolit, Schlipferkäse. Ich meine, allein an diesen Wörtern habe ich mich eigentlich amüsiert und die habe ich auch gelernt und nachgeschaut. Ich habe auch gelernt, dass es im Tessin Olivenöl gibt. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe bis Stand vor dem Lesen von diesem Buch gemeint, das nördlichste Olivenöl wächst am Gardasee. Da war jetzt auch gerade eine grosse Kampagne. Also das ist ein Schatz, den ich nicht kennt habe. Sehr ein exklusives Öl, weil es natürlich in mega kleinen Rationen auch produziert wird.
Das habe ich noch nie gesehen in einem Laden.
Nein,
so,
also das ist wirklich, das ist super exklusiv. Und etwas sehr Abgefahrenes, das ich auch hier gelesen habe, in einem von übrigens extrem vielen Exkursen. Das habe ich auch nicht gewusst. Es hat offenbar bis in den 30er Jahren ein Vogelmarkt gegeben. Also man hat einfach die Vögel wild geschossen und auf dem Markt verkauft und daheim gekocht. Ich meine, das ist noch nicht 100 Jahre her. Und was ich auch gelernt habe oder mitnehme, ist einfach nicht nur das Buch, ist unfassbar dicht. Auch das Land, die Täler, die Regionen. Also wenn man mal anfängt, sich vorzustellen, wie gross der Reichtum ist, dann haben wir das Gefühl, ein Leben reicht nicht für nur eine Winzigkeit, um das alles noch zu entdecken.
Sehr schön. Was kochst du als nächstes?
Spaghetti Bolognese. Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe für das Shooting, das wir für den Artikel gemacht haben, noch so viel Käse daheim. Ich habe die ganze Woche immer über Käse nachgedacht und ich brauche einfach wieder mal eine Bolognese.
In dem Fall guten. Danke, Claudia.
Danke dir.
Das Interview, das Claudia Schmid bei Paul Imhof geführt hat, das tun wir euch sehr gerne verlinken. Dort findet ihr auch ein Foto von diesem tollen Buch. Das war sie. Unsere Folge zum kulinarischen Erbe von der Schweiz. Ich habe geschwätzt mit Claudia Schmid. Die Folge von Apropos hat Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.